Wir tauchen direkt ein in die dunkle Welt der Magie, in gefährliche Bündnisse mit einer Szene aus dem Giftgarten. Es liest für Sie Theresa Sporer aus ihrem Roman Queen of the Wicked.
Bei der nächsten Pflanze handelt es sich um die schwarze Tollkirsche, Atropa belladonna, sagte ich mit lauter Stimme, damit auch die drei kicherten Teenager der Gruppe meinen Worten lauschten. Sie hatten für die Führung bezahlt, also würde ich ihnen die Information mit aller Macht in den Kopfkopf hämmern. Giftpflanzen waren nämlich etwas Besonderes. Sie waren mein Ein und Alles und ich wollte das Wissen mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Sie zählt zur Familie der Nachtschattengewächse. Wie so viele andere Pflanzen im Garten hatte man ein Eisengitter um sie herum errichtet, damit auch ja keiner auf die Idee kam, die Pflanze anzufassen. Es sah absolut grotesk aus und ich hatte mich an den absurden Anblick auch erst gewöhnen müssen, denn das Gitter hielt die Pflanze keineswegs davon ab, zwischen den Stäben herauszuwuchern. Es sollte wohl einschüchtern und warnend wirkend, aber bei mir erzeugte es lediglich eine unangenehme, juckende Haut. So, als wäre ich diese Pflanze. Jedoch hatten die Gitter eine gewisse Daseinsberechtigung. Tatsächlich waren die drei häufigsten Sätze, die ich an die zahlreichen Besucher richtete, nicht anfassen, nicht daran riechen und keine Selfies, die sehen dumm aus. Die Gitter um die Pflanzen und die schwarzen Schilder am Eingang mit dem Aufdruck, diese Pflanzen können tödlich sein und im schicken Totenschädel stellten für die Menschen kein Warnzeichen dar. Manchmal fragte ich mich, ob die Besucher etwas anderes mitnahmen als die Warnungen, die ich ihnen im schlimmsten Fall zubrüllte. Dabei waren wir hier am wohl interessantesten Ort in ganz England. Die Gärten von Alnwick waren mehr als nur ein blumiger Touristenmagnet im Frühling und Sommer. Es gab für jeden Geschmack etwas. Zum Beispiel die über 300 pink rosaroten Kirschbäume, deren Blütezeit den Übergang zwischen Frühling und Sommer markierte. Wenn sie an Beltane in voller Pracht standen und meine Haare voller kleiner hellrosa Blütenblätter waren, dann breitete sich immer ein wohliges Gefühl in meinem Inneren aus, welches sich bis zum harten Winter in mir trug. Auch die wundervollen Rosengärten wollten erwähnt werden. Den ganzen Juni und Juli hindurch duftete die gesamte Gartenanlage schwer süßlich. Ich wollte nicht angeben, doch mein Rosentee und Salz, natürlich selbst gemacht, waren die begehrtesten Waren im Andenkenladen. Und auch wenn der Alnwick Garden bei weitem nicht der schönste aller Gärten war, die man auf Erden finden konnte, war er der außergewöhnlichste. Und das lag vor allem am Poison Garden. Um keinen anderen Ort der Welt hatte man eine solch Vielzahl von giftigen und absolut tödlichen Gewächsen zusammengetragen. Selbst die harmlosen Pflanzen lösten starke Übelkeit und Erbrechen aus, vielleicht auch eine leichte Verbrennung bei Hautkontakt. Die giftigsten von ihnen machten den Tod zur Höllenqual. Und niemand kannte sie alle so gut wie ich. Der Garten war das reinste Paradies. Und deshalb vergaß ich manchmal auch auf meine eigenen unsichtbaren Gitterstäbe, welche mich an diesem unglaublichen Ort festhielten.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Vielen Dank für diesen atmosphärischen Einstieg und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Anna Buschner und gemeinsam mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir hier in diesem Podcast dunkle, mystische, ja manchmal sogar geheimnisvolle Geschichte in und um Salzburg. Diese Folge ist besonders, denn wir nehmen sie hier live auf im Saal der Salzburger Nachrichten. Ich darf also nicht nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen, sondern auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Falls Sie die Programmpunkte des heutigen Tages am SN-Frauentag eingehender studiert haben, fällt Ihnen eine kleine Unregelmäßigkeit auf. Ich darf heute meine Kollegin Simona Pinnwinkler ersetzen. Sie ist leider kurzfristig krank geworden und werde deswegen oder habe deswegen die Ehre, dieses spannende Gespräch führen zu dürfen. Wenn man sich mit der Salzburger Geschichte beschäftigt, kommt man unweigerlich auf ein Thema, und zwar Hexen, die Hexenverfolgung und vielleicht auch die Verfolgung der Zauberer. Heute wollen wir uns diesem Thema aus einem anderen Blickwinkel widmen. Unser Thema der heutigen Folge ist Hexenbilder im Wandel der Zeit von Verfolgung, Fantasy und Feminismus. Wir wollen untersuchen, gemeinsam, wie aus dem einstigen Schreckgespenst eine literarische Heldin und ein Symbol für weibliche Selbstermächtigung wurde. Dazu begrüße ich meine beiden Expertinnen. Einmal Professorin Dr. Lena Oetzel, sie ist Historikerin an der Universität Salzburg und sie leitet dort im Wintersemester eine Ringvorlesung zu Hexen, Mönchen, Rittern und Prinzessinnen. Herzlich willkommen. Und unsere Autorin, die wir gerade schon hören durften, sie hat ihr Debüt 2013 mit ihrem ersten Roman gefeiert und seitdem 24 weitere Liebes- und Fantasy-Romane veröffentlicht. Schön, dass Sie hier sind. Ich würde gerne diese Diskussionsrunde mit einer Frage an Sie beide beginnen. Wir haben ja gerade eine Szene aus der modernen Fantasy gehört, aber das Bild der Hexe ist eigentlich sehr zerrissen, würde ich sagen. Was verbinden Sie denn beide ganz persönlich mit der Figur, mit dem Symbol der Hexe?
Also für mich ist die Hexe in erster Linie eine Projektionsfläche, wo in unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Personengruppen Ängste mit kanalisiert wurden, Macht mit ausgeübt wurde oder jetzt zuletzt auch Macht zurückgenommen wird oder sich wieder angeeignet wird. Also insofern ist es eine Projektionsfläche.
Ich habe besonders in meiner Jugend und meiner Kindheit sogar die Hexe immer als auch eine Projektionsfläche gesehen, aber auch, wenn ich daran denke, welche Figuren habe ich in der Kindheit konsumiert. Ich habe angefangen mit Sailor Moon, die ja auch Magical Girl ist, eine Hexe. Dann kam Doremi, Harry Potter, dann kam die Serie Charmed und ich habe immer Hexen und diese starken Frauenfiguren. Und es waren immer alle stark. Auch wenn sie mal Schwäche zeigten, am Ende mit Freundschaft und mit Magie konnten sie ihre Probleme lösen.
Mhm. Frau Oetzel, Die Schweizer Autorin Mona Chollet schreibt in ihrem aktuellen Werk, die Hexenverfolgung war ein Krieg gegen Frauen, dessen Auswirkungen bis heute sichtbar sind. Würden Sie dieser starken These zustimmen?
Ich bin Historikerin und als solche sage ich immer, es ist komplizierter. Also Geschlecht ist ein ganz zentraler Faktor, wenn wir uns Hexenverfolgung in Europa der frühen Neuzeit anschauen. Das steht nicht zur Debatte. Aber gerade wenn wir uns dann das Beispiel Salzburg angucken, zeigt sich, dass es komplizierter ist. Es ist zum Teil regional sehr unterschiedlich. Und insofern Hexenverfolgung rein als Frauenverfolgung zu bezeichnen, wird der Komplexität des Phänomens nicht gerecht. Was nicht heißt, dass wir nicht auf das Geschlecht ganz besonders achten müssen und gucken, auch welche Funktion das hat.
Wer ist dann die Personengruppe, die verfolgt wurde oder die als vermeintliche Hexe bezeichnet wurde?
Also das ist eine sehr, es kann sehr viele verschiedene Menschen treffen, auch je nachdem, zu welchen Phasen so einer Verfolgungswelle das waren, konnte es auch durchaus sehr etablierte die Teile der Obrigkeit mittreffen, weil ja in diesen Prozessen oft unter Folter dann mussten die Angeklagten weitere Mitglieder der Hexenbünde nennen und so kam es dann zu immer und so kamen diese Prozesse dann auch eine Eigendynamik. Grundsätzlich waren es tatsächlich häufig Frauen, weil es so ein der Glaube an Schadenszauber. Und der traf viele Bereiche, wo Frauen einfach ganz zentral waren, wie die Ernte, aber auch die Kinderversorgung, die Versorgung von Anverwandten, wenn Menschen starben. Also das heißt, da es gab es einen Glauben an Alltagsmagie, dass jemand einen Schadenszauber gemacht hat und dann jemand anders gestorben ist oder krank geworden ist, die Kuh krank geworden ist. Das hat noch nicht diese Ebene dieser Dämonologie, also der Bund mit dem Teufel, das ist dann eher der klerikale, juristische Hexendiskurs, aber das war dieser Alltagsglauben und dementsprechend traf es viele Frauen, weil das waren ihre Arbeitsbereiche. Eine Vorstellung, die sehr präsent ist, ist, dass es viele Hebammen getroffen hat und ja, einerseits waren sie verdachtsanfällig, nennen wir es mal so. Andererseits unter den Zahlen, die wir haben, die regional sehr unterschiedlich belastbar sind, sind sie aber gar nicht unbedingt immer die zentrale Opfergruppe. Es waren, also gerade hier in Salzburg, in den Zauber-Jackel-Prozessen, waren es eben Männer, beziehungsweise eigentlich eher Jugendliche, viele unter 20, die gebettelt haben, aber es mussten nicht immer diese sozialen Außenseiter sein, sondern das hing auch jeweils von den Dorfdynamiken ab. Also insofern, theoretisch konnte es jeden treffen, aber meistens hat es Frauen in unterschiedlichen Positionen getroffen.
Jetzt haben Sie schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Gehen wir nochmal der Reihe nach durch. Schadenszauber. Können Sie nochmal ein bisschen ausführen, was damit gemeint ist?
Also man muss überlegen, die Zeit, in der wir uns bewegen, 16., 17. Jahrhundert, ist eine Zeit, wo viele Krisen sind, wo es auch gerade, wir haben dieses Phänomen der kleinen Eiszeit, das heißt, wir haben einen Temperatursturz, wir haben viele Missernten aufgrund von verregneten Wintern, verregneten oder langen Wintern, sehr kalten Wintern, verregneten Sommern. Und das wirkt sich sofort massiv auf die Ernte und damit überhaupt auf die Möglichkeit der Menschen zu überleben, sich ernähren zu können aus. Und das haben die Menschen sich erklären müssen. Und eine Erklärung war eben, da wurde ein Schadenszauber ausgesprochen. Eine andere Erklärung war, das ist Gottes Wille, Gottes Strafe für unsere Sünden. Und dieser Glaube an Alltagsmagie, der geht weit ins Mittelalter zurück, der ist sehr konstant, dass eben, ja, es war der Versuch, Erklärungen zu finden für den Tod von Familienmitgliedern, Ernteausfälle und dergleichen.
Okay. Jetzt haben Sie auch schon eine andere Sache angesprochen, die Salzburger Besonderheit. Es gibt da ein Zitat des Historikers Gerhard Mülleder, der sagt, im Vergleich zu anderen Territorien hatte die Salzburger Hexenverfolgung eine eigentümliche Geschichte. Was war denn diese Besonderheit?
Also der grundsätzlich ist es so, dass es, wie gesagt, sehr schwierig ist, eine wirkliche Verallgemeinerung zu treffen, weil es viele regionale Besonderheiten gibt, je nachdem, wohin man guckt. Aber was Salzburg auszeichnet, ist, dass es sehr, sehr spät ist. Also die Hexenverfolgung hat einen ersten Höhepunkt so um 1500. Dann flacht das europaweit erstmal wieder ein bisschen ab. Das heißt nicht, dass es weg ist, aber es bekommt nicht diese Dynamik und geht dann Ende des 16. Jahrhunderts, hat es seine Hochphase bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Und in Salzburg ist dieser Zeitraum eigentlich davon geprägt, dass es eine sehr zurückhaltende Politik gibt. Das liegt daran, dass es zwar durchaus diesen Glauben an Hexen gibt es oder diese Glauben an Schadenszauber, aber es von Seiten der Obrigkeit wird eine sehr, sehr zurückhaltende Politik betrieben. Es ist sehr zentral organisiert, das heißt, wenn so eine Anklage kommt, dann wird die an die Residenzstadt Salzburg weitergeleitet und hier übt man viel Zurückhaltung. Das heißt, es gibt zwar Anklagen, es gibt einzelne Fälle, aber es kommt nie zu so einer großen Dynamik mit mit einer Prozesswelle mit mehreren hunderten Opfern. Das passiert erst tatsächlich mit dem Zauberer-Jackel-Prozess in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo dann anderthalb Jahre eben die, so eine Prozesswelle losgeht mit über 100 Opfern. Und da haben wir dann die weitere Besonderheit, dass es hier eben vor allen Dingen Männer getroffen hat, also zu zwei Dritteln, nicht nur, das muss man auch dazu sagen, es sind nicht nur Männer, aber eben doch überwiegend. Es gibt auch andere Regionen, also Island zum Beispiel hat auch hauptsächlich Männer als Opfer ihrer Verfolgungswellen. Und nach diesem Zauberer-Jackel-Prozess ist es dann nicht vorbei, sondern es geht relativ konstant weiter, nicht mehr mit so einem Großprozess und dann auch da mit mehr Frauen wieder. Also insofern ist das in Salzburg so ein bisschen verschoben und dann geht es auch in einer Phase weiter, wo es in anderen Regionen schon deutlich abflacht und weniger wird.
Weil Sie Zauberer-Jackel sagen, es gibt ja in der Stadt Salzburg, oder es gab in der Stadt Salzburg einen Hexenturm. Heute sieht man dort, das ist im Bereich der Paris-Lothringen-Straße, eine Wandmalerei und auch eine Tafel, die an Frauen erinnert. Das ist dann somit eigentlich nicht ganz richtig, oder? Dass es nur an Frauen erinnern sollte.
Genau, also ich finde das sehr bezeichnend für unsere Erinnerungskultur, weil auf der einen Seite ist es natürlich richtig, gezielt an Frauen zu erinnern, weil wenn wir uns das Gesamt ansehen, sind europaweit 80% der Opfer Frauen. Das ist so. Und gleichzeitig trifft es halt die Situation in Salzburg nicht ganz. Also ich habe, es gibt einen Eintrag auf Salzburg-Wiki, da wird das auch etwas polemisch kritisiert, dass das jetzt hier falsch sei. Aber das, finde ich, zeigt einfach, wie komplex dieses Thema ist und wie schwierig auch da Erinnerungskultur ist. Dass da einfach keine einfachen Antworten gibt.
Und weil wir jetzt den Hexenturm schon angesprochen haben, eine Frage noch dazu. Der ist vielleicht vielen Salzburgerinnen und Salzburgern ein Begriff. Was hat es denn mit dem auf sich?
Also es war ein Teil der Stadtmauer und erstmal lange als Lagerraum genutzt. Dort wurden dann eben im Zuge der Zauberer-Jackel-Prozesse Angeklagte inhaftiert. Später wurde es wieder als Lagerraum genutzt. Dann gab es Diskussionen, was man gerade in der Zwischenkriegszeit, ob man ihn abreißt, erhält. Auch da sieht man schon Diskussionen um Erinnerungskultur. Und dann ist er aber im Zweiten Weltkrieg einem Bombenangriff zerstört worden und hat damit die Frage, erhält man ihn oder was macht man damit nun, quasi anders beantwortet. Und von diesem Hintergrund ist dann auch eben diese Gedenktafel da entstanden.
Okay, kommen wir damit von der Historie zur Fiktion. Frau Sporer, Sie schreiben ja über eine Gifthexe mit dem Namen Belladonna, die, so viel darf ich glaube ich schon verraten, zur Hexenkönigin wird. Wie viel Bedeutung messen Sie denn so historischen Fakten bei, wenn Sie für Ihre Geschichten und auch für Ihre Figuren recherchieren?
Also bei Queen of the Wicked, man muss eins sagen, es spielt in der jetzigen Welt, was glaube ich eh schon klar geworden ist. Alnwick Garden gibt es wirklich, das ist in Northumberland in England. Man kennt meistens das Alnwick Castle, wo sehr viele von Downton Abbey und auch die Harry Potter Filme damals gedreht worden sind, aber diesen Garten gibt es dort auch wirklich. Wie gesagt, das spielt in der jetzigen Welt, aber man muss bedenken, Belladonna ist die 13. Hexenkönigin. Vor ihr gab es 12 andere und es sind teilweise pseudohistorische Figuren. Man hat eine Königin Faustina angelehnt, die auch eine menschliche und einen dämonischen Geliebten hatte, also angelehnt an Faust. Wir haben eine Königin Medea, die natürlich auch an die Figur der Medea angelehnt ist und ganz viele andere. Und in der Welt von Queen of the Wicked ist es auch so, es gab Hexenverbrennungen. Die wurden meistens von den Dämonen ausgelöst, also den eher patriarchal gestrickten Wesen dieser Welt, also die Hexen, Dämonen und dann gibt es noch die Fae. Und auch diese Hexenverbrennungen sind ein Grund dafür, warum die Hexen so einen Hass auf Dämonen haben und weshalb auch die Zahl der Hexen geschrumpft ist und weshalb sie Hexenakademien gegründet haben, um ihre eigene Art zu beschützen. Es klingt jetzt sehr Hexen gut, Dämonen böse, aber das ist es nicht. Auch die Hexen haben gegen die Dämonen gekämpft. Sie hassen leider die Fae, die Fae sind die Kinder von Dämonen und Hexen und die grenzen sie sehr aus. Und wie gesagt, also bei Queen of the Wicked, wir haben die Hexenverbrennung als etwas, was passiert ist. Wir haben historische weibliche Figuren, die Hexenkönigin waren. Bei Queen of the Wicked ist es aber eher nicht so historisch wie meine andere Reihe. Ich habe noch eine andere Hexenreihe geschrieben, die heißt Goddess of Fury. Denkt man jetzt, oh, Göttin der Wut. Es geht tatsächlich da im viktorianischen London um die Tochter der Circe, die eben dort den Riss des Hades aufhalten muss. Also das Styx ist irgendwo leck geworden und darum reist eben meine Protagonistin dorthin. Und die ist eben aufgewachsen als eine Halbgöttin. Die Furien sind ihre Tanten. Und dann wird sie in ein viktorianisches London gebracht, wo auch eine sagt, also die, was sich als ihre Schwester ausgibt, die sagt, pass auf, vor ein paar Jahren noch sind Frauen wie du verbrannt worden als Hexen. Und da habe ich auch ein bisschen mehr auf den historischen Kontext geachtet.
Da kommen also viele Dinge zusammen. Wie lange dauert es denn? Wie lange brauchen Sie denn, um ein Buch zu schreiben?
Sagen wir so, der Verlag gibt mir nicht so viel Zeit, wie ich eigentlich bräuchte. Aber ich mache das als hauptberuflich, also ich bin selbstständig. Es ist halt so, ich bin jemand, der sehr charakterzentriert schreibt. Und dann auch, ich schreibe erstmal die Figuren und denke mir ungefähr was aus. Und die historischen Feinheiten kommen erst im Nachhinein. Beim viktorianischen London war ich mir so lange nicht sicher, weil jeder denkt gleich an 1888, an Jack the Ripper. Und das wollte ich unbedingt nicht haben, weil fast jedes Buch hatte das und ich wollte auch nicht ins Regency gehen, weil es wegen Bridgerton genug Bücher gibt. Da muss man halt immer als Autorin immer noch auf den Buchmarkt achten.
Da kommen wir vielleicht später noch dazu, ja. Weil Sie die Charaktere angesprochen haben. Es gibt ja verschiedene Hexenbilder. Da gibt es die alte Hexe mit der knorrigen Nase, es gibt die junge Hexe, die naturverbundene Hexe oder auch die böse Hexe. Welche finden wir denn bei Ihnen in den Büchern wieder?
Bei mir wird auch in Queen of the Wicked angesprochen, dass die Hexen alle sehr jung sind und dieses schlechte Bild der Hexe eigentlich nur daherkommt, dass die Männer gesagt haben, ja, sie wollten nicht zugeben, dass diese jungen Hexen alle so gut aussehen und darum haben sie gesagt, ja, es sind alte Weiber mit Warzen an der Nase und so. Ansonsten, es ist ein sehr ambivalentes Bild. Also Belladonna, wie gesagt, ist eine Gifthexe, sie ist sehr einsam, aber dennoch, sie hat auch diese Vorbehalte gegenüber Dämonen und Fae, die sie dann später trifft und sogar sich in einen Dämon verliebt und die Fae als ihre beste Freundin ist. Aber ist sie jetzt eine gute Hexe? Sie hat, wie gesagt, sie hat sehr vorurteilsbehaftet und Es ist ein Schwarz-Weiß. Es ist nicht Schwarz-Weiß, es ist ein moralisch Grau.
Okay. Machen wir nochmal einen kurzen Sprung zur Geschichte von Salzburg. Dort, wir haben es schon kurz angesprochen, kam es auch zu Hinrichtungen von vermeintlichen Hexen. Ich habe es mir rausgesucht, die letzte Hexe, die in Salzburg hingerichtet wurde, hieß Maria Power und sie war gerade einmal 16 Jahre alt. Frau Oetzel, was ist denn über sie bekannt?
Also sie war Dienstmagd bei einem Schmied in Mühldorf und hat irgendwie um sie herum gab es ein bisschen Spukgeschichten. Das hat die Umgebung misstrauisch gemacht, dann kam es zu einer Anklage bzw. zu einem Verdachtsmoment zu verhören und sie wurde dann eben von Mühldorf zum Zuständigen nach Salzburg gebracht. Und hat dann eben in dieser typischen Manier auch andere Frauen beschuldigt, als dass sie da mitgemacht haben, unter anderem auch ihre Mutter. Und in diesem Kontext sind dann etliche Frauen hingerichtet worden und eben Maria Power hier auf dem Schrannenmarkt.
Genannt.
Ja.
Wie waren denn die Reaktionen der Bevölkerung, wenn sie da so öffentlich hingerichtet wurde, so eine junge Frau?
Das war eigentlich eher, in dem Gedanken, also da ist dieser Hexenglaube einfach sehr, sehr stark gewesen. Ich meine, insgesamt geht der Diskurs zu dieser Zeit weg davon, nicht unbedingt vom Hexenglaube, aber von den Gerichtspraktiken. Es wird dann auch sukzessive, nicht in allen Ländern, aber in etlichen Ländern, gibt es dann auch Verbote für diesen Straftatbestand. Aber das ist ein Prozess und heißt nicht, dass man nicht an den Hexenglauben noch weiter hat. Also vor etlichen Jahren, oder gar nicht so viel etlichen Jahren, in den 2000ern, hat dann der Salzburger Erzbischof sich auch entschuldigt dafür.
Die Geschichte der Hexen ist also mit dem 18. Jahrhundert noch nicht zu Ende. Wie wurden denn Hexen in der Frauenbewegung als Symbol verwendet?
Da sind sie sehr zentral und da findet nämlich eben dieser Aneignungsprozess, dieser Umkehrprozess statt. Und das zwar, und das schon tatsächlich auch im 19. Jahrhundert. In den USA gibt es Frauenrechtlerinnen, die auch dieses Bild schon nutzen im Kampf um das Frauenwahlrecht. Und dann wird sie ganz zentral im Zuge der zweiten Welle der Frauenbewegung in den 70er, 80er Jahren. Das fängt auch an, also in den USA bildet sich dann die Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, abgekürzte WITCH, und man spielt dann mit Untergruppen mit diesem Akronym WITCH, also und die protestieren vor der Wall Street sehr antikapitalistisch für soziale Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung. Ähnliches findet sich dann auch in der Frauenbewegung in Deutschland oder in Italien in den Protesten. In Deutschland gibt es den Slogan, wir erobern uns die Nacht zurück. Also das heißt, wir haben hier eine Aneignung und eine Umkehrung dieses Bildes. Parallel dazu wächst das Interesse von Frauen in der Geschichte. Das heißt, auch da, das lenkt den Blick auf die Hexenverfolgung und die Rolle der Frauen. Da läuft es dann so ein bisschen unterschiedliche Bewegungen. Einerseits die geschichtswissenschaftliche Erforschung, die naja, immer alles sehr, sehr differenziert sieht. Und dann die feministische, oft Laienforschung, die dann stärker beispielsweise dieses, es waren die Hebammen, die als hauptsächliche Opfergruppe ausgeguckt von männlichen Geistlichen, die sie vernichten wollten, das zu bedienen. Und das gibt so eine gewisse Frontstellung. Aber das ist so ein bisschen das, was kommt. Und dann schlägt sich das natürlich auch in der Populärkultur wieder, vielleicht weniger politisch motiviert, weil das war anfangs tatsächlich sehr antikapitalistisch auch. Und so mit den Debatten um MeToo habe ich das Gefühl, gibt es nochmal einen neuen Schwung, nicht nur als Bilder der Populärkultur, sondern auch eben in dieser feministischen. Da ordnet sich dann auch dieses Buch, was Sie anfangs zitiert hatten, von Mona Chollet rein, aber es gibt auch noch etliche andere, die da diese Hexe als Symbol aufgreifen, manchmal mit historischen Bezügen oder einer historischen Einordnung, aber auch manchmal eben einfach rein heute politisch gesehen in einer Umdeutung als ja, Hexe als Symbol von Empowerment und Gemeinschaft gegen patriarchale Strukturen.
Waren Hexen Feministinnen? Was meinen Sie?
Die historischen, oder? Also die historischen, ich finde, da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, die Frauen und Männer, die angeklagt wurden, die haben sich in den allermeisten Fällen nicht als Hexen verstanden. Und das, finde ich, ist schon wichtig mitzubedenken, dass wenn wir heute dieses Bild uns aneignen, ist das was anderes als das, was den Menschen damals passiert ist. Die haben sich nicht als Hexen verstanden und dementsprechend waren es auch nicht zwingend Feministinnen oder Nicht-Feministinnen, heute, wenn wir uns das anhalten, wird es stark feministisch angeeignet. Gleichzeitig haben wir auch das andere Phänomen, dass zum Beispiel Donald Trump von Hexenjagd schreit und damit eine krasse Täter-Opfer-Umkehr macht. Aber, und das zeigt aber einfach, wie dieses Bild noch heute da ist oder durch die Zeiten da ist und von ganz unterschiedlichen Seiten sehr unterschiedlich genutzt werden kann.
Das bringt uns direkt wieder in die Gegenwart. Frau Sporer, Sie sind ja nicht die Einzige, die aktuell mit Büchern, in denen Hexen vorkommen, in den Bücherregalen oder im Buchhandel zu finden sind. Ganz im Gegenteil. Welche Rolle spielen denn digitale Plattformen, Instagram, TikTok, bei Ihrer Arbeit, auch bei der Recherche?
So, da muss man anfangen. Also ich habe ja mit 2013 mit meinen Büchern begonnen und es hat sich sehr, sehr viel verändert. TikTok ist für uns Autorinnen teilweise nicht mehr wegzudenken. Es wird von den Verlagen erwartet, dass wir uns auf TikTok äußern, dass wir Reels machen, dass wir so Videos hochladen zu unseren Büchern. Und zur Erklärung, bei BookTok, wie dieses TikTok für Bücher heißt, also es gibt nicht ein BookTok. Man muss sagen, jeder denkt immer bei BookTok, das sind diese schönen Bücher mit Farbschnitt, mit Ausstattung, mit Illustration. Oder es gibt verschiedene BookTalks. Es gibt ein BookTalk zum Beispiel, wo sehr gehypt wird, Circe von Madeleine Miller, wo es um eben die Tochter von Helios geht, die weder Mensch noch Göttin ist, die ihren Weg, also so ein Coming of Age kann man sagen, die was ihren Weg geht, die was liebt, die Fehler macht, die andere Frauen in Monster verwandelt und Kinder bekommt und Kinder sterben sieht und sich ganz zerrissen fühlt oder so Sachbücher wie Witches, Bitches, It Girls von Rebecca Endler, meine ich, ist das. Das wird sehr gehypt und dann gibt es eben dieses BookTok, wo ich mich meistens aufhalte, wo es sehr viel um Tropes geht. Und Tropes sind so Sachen, gibt es auch noch in der Literaturwissenschaft, Tropen, das sind Handlungselemente, die man immer wieder findet. Und bei Hexenbüchern gibt es sehr oft dieses Enemies to Lovers. Sie ist eine Hexe, sie ist ein Dämon. Das ist bei Queen of the Wicked so, das ist bei sehr vielen anderen. Also ich kann, glaube ich, jetzt 5 Bücher nennen, wo es um Hexen und Dämonen geht. Oder Hexen und Fae, Hexen und Werwölfe und so weiter und so fort. Und das wird eben sehr oft und die Verlage wollen halt auch, ja, wie können wir das Buch vermarkten? Ist es Enemies to Lovers? Es gibt so ein One-Bed-Trop, wo sie sich, obwohl sie Feinde sind, nur ein Bett teilen müssen. Aber eines muss ich sagen, viele denken, die Verlage sind sehr vehement darauf. Ich schreibe meine Bücher in erster Linie so, wie ich will. Und dann schaue ich, wo ich die Tropes herbekomme. Und dann sage ich, ja, das könnte, und ich ab und zu bin ich auch so, das baue ich ein. Es gab nämlich letztens wieder so eine Diskussion, dass sich sehr viele dieser Fantasy-Bücher ähneln. Und da wurde auch wieder, ich habe die Kommentare gelesen, ja, es klingt alles gleich und das habe ich schon 100-mal gelesen. Aber da muss man auch in erster Linie sagen, das war früher auch schon so, wenn man sich die Artus-Romane anschaut, Erik, Tristan. Ich habe es in dem Studium oft genug gelesen, es ist auch der gleiche Handlungsspielraum. Ein Held geht auf die Suche, findet seine Frau, verliert alles, kommt dann wieder zurück, findet wieder alles und am Ende ist er der strahlende Held. Und diese Heldenreise hast du jetzt auch so. Also zu sagen, jetzt sind alle Bücher durch BookTok so 0815 geworden, das stimmt eigentlich nicht. Das war schon immer da und wenn man mit den Tropes spielt, kann man so schöne Geschichten schreiben.
Das heißt, man kann zusammenfassen, dass digitale Medien einen großen Einfluss auf die Branche oder auf das Schreiben von Büchern hat, aber dadurch nicht alle Bücher gleich klingen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Und wir haben jetzt viel über Feminismus und Selbstermächtigung gesprochen. Welche Rolle spielt das bei Ihrem Schreiben? Ist das ein Anspruch, dem auch Sie gerecht werden wollen?
Also mir ist es wirklich sehr wichtig, dass ich bin eine Romance-Autorin. Ich habe mich entschieden, dass all meine Bücher immer Romantasy ist, wie so vieles. Romantasy ist eben die Mischung aus Romance und Fantasy. Und der Fokus ist sehr stark auf die Romance. Aber mir ist immer wichtig, dass die Figuren auch fernab von diesem Love Interest stehen. Dass sie eben sich selber finden, was ein ganz wichtiger Punkt auch ist bei Queen of the Wicked. Eben, ich habe ja vorgelesen, sie ist in diesem Giftgarten. Sie ist eingesperrt, aber sie ist auch nicht eingesperrt. Sie kann jederzeit rausgehen. Sie könnte jederzeit sagen, ich gehe. Also, sie kann jederzeit sagen, ich gehe. Aber sie muss das erst selber erkennen und zu ihrer Kraft finden. Und wie gesagt, mir ist es sehr wichtig, natürlich gibt es Bücher, die Feminismus und so nicht groß schreiben. Ich will da auch gar nicht jetzt drauf losgehen, weil ab und zu, jedes Buch findet seine Leser. Aber für mich ist der Standard da, dass ich eben dieses Empowerment der Hexen eben immer in Büchern einbringe. Mhm.
Auch in der Popkultur gibt es ja immer wieder Hexen. Mir fällt da sofort Bibi Blocksberg zum Beispiel ein. Wir haben Charmed schon angesprochen. Es gibt auch Sabrina Total, aber auch in aktuelle Musikalben, Florence and the Machine, The Last Dinner Party, kommen immer mal wieder Hexen oder zu Besuch. Hat das, erst noch an Sie, Frau Sporer, auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
Ja, also natürlich, wie gesagt, man findet immer wieder so Muster und besonders, wenn ich jetzt denke, ich habe ja gesagt, ich bin mit Charmed aufgewachsen und da hat man auch diese Dämonen und Hexen und man merkt einfach, es spielt halt auch immer im Nostalgiefaktor mit. Also viele, das Buch erinnert mich an Charmed oder Practical Magic ist ja auch ein sehr alter Film mit Nicole Kidman, ist ja auch ein Buch und es wird jetzt wieder neu aufgelegt. Und da spielt auch immer ein bisschen so ein Nostalgiefaktor mit und eben dieses, viele sind ja auch mit diesen Hexen erst in Berührung gekommen durch so Serien oder durch Sabrina. Ich erinnere mich auch noch, Sabrina habe ich so viel geschaut, der Zeichentrick und die Real-Life-Serie. Und ich habe tatsächlich noch ein drittes Hexenbuch, Chaoskuss, wo es um eine Teenager-Hexe geht. Und es hat halt auch diese Vibes, dieses Coming of Age, finde mich selber. Ich bin aber mit dieser Bürde, dieser Macht gesegnet, was eben auch bei Sabrina und eben bei meiner Protagonistin aus Chaoskuss zu finden ist.
Okay. Wenn Sie jetzt diese popkulturellen Beispiele hören, ist das Geschichtsverfälschung?
Geschichtsverfälschung ist für mich, das Wort ist zu hart. Es ist ein Aneignungsprozess und ich finde gerade, weil wir aktuell diesen Backlash erleben, wo hart erkämpfte Frauenrechte in Frage gestellt werden, wo es wieder um traditionellere Geschlechterrollen geht, sehe ich diese popkulturelle Beschäftigung damit, diese Hexe als Figur des Empowerments, sehe ich als legitimes Mittel, da andere Wege zu finden, andere Rollenbilder ausdrücken zu können, sich dagegen zu stellen. Das ist das eine. Und das andere ist der Blick auf die historische Hexenverfolgung. Und ich würde das so ein bisschen auseinanderstellen. Also ich weiß, es gibt auch HexenforscherInnen, die das auch ganz schwierig finden zu erleben, dass heute Frauen die Walpurgisnacht feiern, wenn tatsächlich das ein Vorwurf war, weshalb Menschen verbrannt wurden. Das macht es schwierig. Ich sehe das, also Geschichte ist immer ein Prozess, Begriffe, Entwicklungen bedeuten zu unterschiedlichen Zeiten andere Dinge. Und darum würde ich so ein bisschen trennen zwischen diesem feministischen, popkulturellen Hexe als Symbol und der historischen Hexenverfolgung, die man so differenziert betrachten muss, wie sie ist, weil es ist ein komplexes Phänomen und sonst werden wir auch den Opfern nicht gerecht. Gleichzeitig finde ich es aber auch als Historikerin wirklich faszinierend, wie ich habe momentan den Eindruck, dass dieser Blick in die Geschichte was hat von auf der Suche nach Solidarität, nach einer überzeitlichen Solidarität. Das begegnet mir nicht nur mit Hexen, sondern auch anderen, also historische Romane beispielsweise zu der Barockmalerin Artemisia Gentileschi, die vergewaltigt wurde. Es gab einen Vergewaltigungsprozess und ihre Bilder werden häufig auch als eine Art Empowerment oder als Verarbeitungsprozess gesehen. Und ob das so war, ist dahingestellt, aber so werden diese Bilder häufig interpretiert. Und es gibt eine Flut an historischen Romanen, häufig von Frauen, die selber sexuelle Gewalt erlebt haben, die zurückgreifen und dadurch eine Art Solidarität erleben, ein Gemeinschaftsgefühl. Und ähnlich sehe ich das fast auch bei diesem Hexenboom, dass Geschichte nicht nur Orientierungsfunktion, Identitätsbildung, sondern eben auch so ein Gemeinschaftsgefühl kreiert, dass dabei natürlich oft historische Fakten irgendwie den Bach runtergehen, ist so, aber gleichzeitig muss ich als Historikerin das auch anerkennen und es fasziniert mich, dass es das so trägt.
Mhm. Frau Sporer, werden wir bald einen Hexenroman mit Salzburger oder mit verortet in Salzburg lesen dürfen?
Nein, leider nicht. Ich habe tatsächlich einen Liebesroman, der in Salzburg spielt. Wie gesagt, ich bin halt auch Romance-Autorin. Ich kann sagen, ein kurzer Ausblick, was momentan, wo ich gerade probiere, was meine Agentin verkaufen sollte in der anstehenden Buchmesse. Dark Academia mit Vampiren. Die Vampire kommen wieder zurück. Das nächste historische Motiv. Ja, das...
Okay, wunderbar. Damit wären wir bei meiner letzten Frage angekommen, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Theresa Sporer wird uns jetzt nochmal ein Kapitel aus ihrem Buch vorlesen. Vorab zwei Hinweise in eigener Sache. Wir haben einige Themen angesprochen heute, Zauberer Jackel, wir haben den Hexenturm angesprochen. Dazu haben wir bereits in der Vergangenheit schon Schattenorte-Folgen gemacht. Falls Sie also interessiert sind, lade ich Sie herzlich dazu ein, da mal reinzuklicken, mal reinzuhören. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die diesen Podcast dann anhören werden, der Hinweis, alle Folgen sind in den Shownotes verlinkt. Und der zweite Hinweis, Schattenorte gibt es auch als Buch, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg, erschienen im Anton Pustet Verlag. Meine Kollegin Simona Pinwinkler und ich haben 30 Schattenorte für dieses Buch gesammelt. Ist, wie gesagt, im Anton Pustet Verlag zu erwerben, auch im SN-Shop oder natürlich im Salzburger Buchhandel Ihres Vertrauens. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern heute hier im Publikum, vielen, vielen Dank wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Damit sage ich bis zum nächsten Mal und gebe die letzten Worte an Theresa Sporer.
Okay. Und ein bisschen das zu spiegeln, wir haben am Anfang eine einsame Hexe kennengelernt und jetzt gibt es eine Hexe, die nicht mehr so einsam ist. Zum Frühlingsbeginn, an einem Feiertag, den die Hexen Osthaare nannten, erblühte der ganze Elmwick Garden in einer noch nie dagewesenen Blumenpracht. Der komplett in schwarz gekleidete Mann, der untote Dämon, wurde nahezu von den hellen Blütenblättern erschlagen. Als er aus der Kirschblütenallee trat, waren seine dunklen Haare mit hellpinken Blüten besprenkelt. Der Dämon selbst besaß die Macht über die Toten, weshalb ihn diese gegenteilige Macht über das Leben schon immer angezogen hatte. Er konnte lediglich zerstören und töten und selbst nach dem Leben lechzen, welches ihm seit seiner Geburt verwehrt wurde. Als er die Blüten mit einer Handbewegung aus dem Haar schüttelte, fielen diese braun und verwelkt zu Boden. Es waren allerdings nicht nur die Pflanzen, die nach dem Herbst und Winter aufgeblüht waren. Inmitten einer Menschenmasse stand seine weißhaarige Braut und erzählte den Touristen mit glasigen Augen und fiebrigen Wangen alles über ihre geliebten tödlichen Giftpflanzen. Sie trug eines dieser aufreizenden Kleider, das wirkte, als würde sie nackt vor den Menschen stehen. Sobald sie ihn bemerkte, umspielte ein kleines Lächeln ihre Mundwinkel. Eilig sammelte sie ihr Trinkgeld ein, bevor sie ohne Bedenken auf den Dämon zustürmte. Sie ließ ihn gar nicht erst ein Grußwort entrichten, sondern stützte sich in seine Arme und küsste ihn voller Leidenschaft und Gift auf den Mund. Immer wenn sie sich küssten, brachte ihr Toxin seine Lippen zum Kribbeln, als würde das Blut seinen Leib fließen. Ihr Herzschlag klang noch ein paar Sekunden in seiner Brust nach, nachdem sie sich schon von ihm gelöst hatte. Ihre Nähe sorgte dafür, dass er sich am Leben fühlte. Weil sie deine Braut ist, hörte er seinen dämonischen Instinkt flüstern. Jetzt gib ihr endlich den Granatapfel der Hölle und mach sie auch zu einer Königin der Unterwelt. Ein menschlicher Mitarbeiter von Belladonna bog mit einem Schubkarren voller Erde und einem Gartenrechen um die Ecke. Oh, holt dich heute wieder dein Freund von der Arbeit ab? Ja, der Dämon räusperte sich pikiert. Blake ist eigentlich sogar mein Verlobter. Herzlichen Glückwunsch, sagt der Mensch. Wann ist die Hochzeit? Frühestens in 10 Jahren. Der Mann lachte und karrte dann die Erde pfeifend weiter. Die Jugend von heute. Na, hat meine Königin auch königliches Trinkgeld erhalten? Ah, es geht. Heute war eine Schulklasse da, deshalb deutlich weniger als sonst, seufzte Belladonna und klopfte auf ihren Hüftbeutel. Es reicht für ein paar Kuchenstücke auf dem Heimweg. Auch für mich? Ja, auch für dich, der nichts essen muss, sich aber in eine Naschkatze verwandelt hat.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.